Man kann über die entsprechende Haussteuerung es steuern. Dafür gibt es an der Wand einerseits eine Steuereinheit, aber man kann mittlerweile auch über ein Tablet von seinem Bett aus etwas steuern. Das ist immer sehr positiv zu sehen, wenn man zum Beispiel mal gestürzt ist oder wenn man sich nicht so wohl fühlt, aber trotzdem die Jalousien hoch und runter fahren möchte oder Leute, die vor der Haustür stehen, auch gerne nein lassen möchte. Das kann man in Zukunft bei uns. Das kostet Geld, das kostet zwar sehr viel Geld, aber wir sind da auch Pioniere und wollen letztendlich auch der Stadt Hamburg zeigen, dass das etwas ist, was idealerweise ganz, ganz viele Pflegeeinrichtungen in Zukunft ermöglicht bekommen.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital Jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute begrüßen wir Nisa Müller. Er ist der Innovationsmanager des Hospital zum Heiligen Geist in Hamburg. Und wie ich erfahren habe, ist ja das eigentlich eine ziemliche Institution dort im Norden, gerade was das Thema Digitalisierung angeht. Aber fangen wir erstmal klein an. Moin Nisa, moin Giovanni.
Hi. Hallo Nisa, herzlich willkommen.
Du bist eigentlich kein gelernter Altenpfleger oder ähnliches, sondern wie ich Betriebswirt. Wie kommt man dann in diese Branche?
Das ist eine sehr gute Frage, Christoph. Ja, wie komme ich dazu? Ich habe ein zweites Kind bekommen und ich habe mir gesagt, dass neben den vielen Reisen, die Möglichkeit hatte ich in der Vergangenheit als Geschäftsfeldentwickler und Projektmanager, braucht man auch ein trautes Zuhause. Meine Frau hat auch ganz klar gesagt, guter Mann, wenn wir eine Familie gründen wollen im schönen Hamburg, dann sei doch auch bitte präsent vor Ort. Ich habe die Zeichen der Zeit gehört und habe das Beste versucht, daraus zu machen. Ich habe tatsächlich dann mal in den Stellenmarkt recherchiert, habe gesehen, dass es ja die älteste Stiftung in Hamburg gibt, die sich gerade neu aufstellt und uns ja einfach Möglichkeiten gibt. Die Stiftung ist so knapp 5 Kilometer von meinem Zuhause entfernt und ich kann sogar mit dem Fahrrad mittlerweile zur Arbeit fahren. Von daher schöne Geschichte. Unser Vorstandsvorsitzender ist auch ähnlich wie ich aus der Logistikbranche gekommen. Von daher haben wir da schnell einen gemeinsamen Nenner gefunden. Und gerade im Bereich der sozialen und Gesundheitswirtschaft kann man ziemlich viel als Projektmanager entwickeln. Von daher freue ich mich, dass ich die Chance bekommen habe und hier auch seit fast 6 Jahren aktiv
sein darf. Älteste Stiftung heißt ja 800 Jahre ist das Hospital zum Heiligen Geist alt. Die Stiftung, kannst du das zum Hintergrund erzählen, so zum Werdegang?
Klar, groß. Super gerne. Genau, also die Geschichte ist wirklich toll. Also wir sind noch nicht ganz 800 Jahre alt. Die Stiftung ist 1227 gegründet worden, auch hier mitten in Hamburg. Altenpflege, wie ihr wisst, ist nicht so super sexy. Von daher ist diese Stiftung immer gewandert, immer an den Stadtrand gewandert. Aber die Menschen, die Hamburg mal besuchen, die kennen ganz viele Orte, an denen das Hospital zum Heiligen Geist mal aktiv war. Denn viele Leute waren auf dem Hamburger Dom, das ist hier so unser größter Kirmes quasi. Und dieser Hamburger Dom findet auf dem Heiliggeistfeld statt. Und das war früher die Kornkammer dieser Stiftung. Von daher sage ich das auch immer vielen Freunden und Bekannten von außerhalb von Hamburg. Ihr seid hier gerade in unserer Kornkammer. Wir mussten sie leider nur verlassen, weil wir irgendwann in den Hamburger Nordosten in unser neues Zuhause gefunden haben. Hier sind wir auch relativ glücklich. In Summe arbeiten hier 1000 Menschen und wir betreuen 1200 Seniorinnen und Senioren mit den unterschiedlichsten Formen. Also wir haben hier einen großen stationären Bereich, wir haben hier aber auch betreutes Wohnen, knapp 300 Wohneinheiten, die wir auch gerade ausbauen. Wir haben hier gerade ein riesengroßes Geländeentwicklungsprojekt und wir schaffen neuen Wohnraum für Seniorinnen und Senioren. Wir sind aber auch im Quartier aktiv, versuchen dort entsprechend mit ambulanten Diensten Versorgung zu ermöglichen. Wir haben auch eine Kurzzeitpflege für die Menschen, die aus dem Krankenhaus kommen und noch nicht nach Hause kommen können. Also wir tun hier schon sehr, sehr viel für die Menschen und auch das letzte Stück des Lebens, sprich auch das Thema Palliativ, ist auch ein Thema von uns. Da habe ich auch eine tolle Kollegin, die sich darum kümmert mit ihrem ehrenamtlichen Team. Und ja, es ist eine schöne Institution, ist eine ganz wichtige. Und ich hoffe, dass es nicht bei den knapp 800 Jahren bleibt, sondern dass da noch einige Jahre hinzukommen.
Was ich dabei so cool finde, ist, dass ihr trotz dieser enormen Tradition, also ja, fast 800 Jahre, nicht stehen geblieben seid, sondern ganz im Gegenteil, da extrem viel im Bereich Innovation, im Bereich Digitalisierung, was du ja auch viel in deinem Beruf mittreibst, macht. Was mir da besonders im Gedächtnis eigentlich hängen geblieben ist, ist dieser ExoCube. Also muss man sich für alle, die es nicht kennen, eigentlich vorstellen, riesige LED-Wand mit Bewegungserkennung, in der man verschiedene körperliche Übungen machen kann. Die würde ich jetzt mal so laienhaft beschreiben. Auf jeden Fall riesengroß, passt eigentlich eher, glaube ich, so in Trainingszentren oder in High-End-Fitnessstudios wahrscheinlich. Und da habe ich wirklich so gedacht, als ich den Beitrag von euch gesehen hatte, alter Schwede, da ist was los. Also vielleicht kannst du ja mal was zum ExoCube sagen.
Na klar, super gerne. Also der ExoCube hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Der ist nicht von heute auf gleich zu uns gekommen. Letztendlich war es der Leiter unserer Physiotherapie, der Ole Beer, der auf einer Fitnessmesse den ExoCube gesehen hat und irgendwann zu mir ins Büro gekommen ist und gesagt hat, Mensch, Nisa, also wenn ich wünsch dir was spielen darf, dann würde ich das gerne haben. Und da habe ich ihn nur gefragt, ja, warum? Du bist doch eigentlich glücklich mit dem, was du hast. Du hast ein tolles Team, du hast ganz viele Menschen, um die du dich kümmerst. Was willst du denn noch machen? Und er hat gesagt, ja, ich möchte auch präventiv stärker aktiv sein, denn meistens sind bei mir Menschen, die ein Gebrechen, ein Leiden haben und ich möchte die einfach fit machen, dass sie einfach mehr Lebensqualität haben und einfach auch durch einen spielerischen Aspekt es lernen, in Bewegung zu kommen und über diese Spaßkomponente auch und auch ein bisschen über die Gemeinsamkeit natürlich, einfach sich wohler zu fühlen. Und da habe ich gesagt, okay, Deal machen wir. Lass uns schauen, wie wir in Summe diese Finanzierung ermöglichen. Du musst mir aber garantieren, dass du jemanden findest, der letztendlich auch diese Digitalmaßnahme betreut. Weil meistens ist es so, bei den Projekten, die ich betreue, wir schaffen es, etwas uns anzuschaffen. Aber dann muss es am Ende des Tages auch von den Menschen betreut werden, denn wir interagieren sehr, sehr stark mit dem Menschen und Technik ist nur eine Teilkomponente, die das Leben lebenswerter macht. Von daher hat er sich um die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter gekümmert und ich habe versucht, das Geld zu organisieren. Da haben wir über eine große Institution die Möglichkeit bekommen, den ExoCube uns finanzieren zu lassen. Wir haben einige Sponsoren gefunden aus der Region, die auch gesagt haben, Mensch, tolle Sache. Und so ist der ExoCube letztendlich hierher gekommen. Man muss allerdings auch dazu sagen, natürlich muss der Vorstand, die Geschäftsführung immer mitspielen. Und da haben wir in den vergangenen Jahren, glaube ich, auch eine gute Vorbereitung getätigt. Denn wir haben schon einige andere soziale Maßnahmen im Digitalen auf den Weg gebracht. Von daher war es etwas einfacher, unsere Chefinnen und Chefs davon zu überzeugen, dieses Geld in die Hand zu nehmen. Denn wir haben eine sechsstellige Summe in Summe. Ja. In die Hand genommen. Das ist nicht wenig für eine gemeinnützige Einrichtung.
Ich wollte gerade fragen, du sprichst ja von Finanzierung. Also jetzt hast du sechsstellige Summe genannt. Könntest du vielleicht, also ich meine, ExoCube ist ja total das tolle Beispiel auch für fordern und fördern. Was braucht man dafür, wenn man sich jetzt so ein ExoCube hinstellen möchte? Braucht man dafür einen eigenen Raum, Technologie? Braucht man geschultes Personal, jemand, der medizinisch ausgebildet ist? Oder vielleicht könnt ihr was zum Prozess erzählen, wie ihr das inkludiert habt?
Na klar, gerne. Also wir haben uns letztendlich gesagt, deshalb ist es bei uns auch in der Physiotherapie verortet, dass es einen therapeutischen Ansatz haben soll, eine gewisse Qualifikation vorhanden sein soll. Die Dame, die wir am Ende des Tages dafür gewonnen haben, hat 20 Jahre Erfahrung im Bereich mit Senioren und auch im Fitnesssport und kann entsprechend auch therapeutische Angebote anbieten. Das ist die eine wichtige Komponente. Die andere ist definitiv der Raum. Du brauchst eine gewisse Raumhöhe, eine gewisse Dimensionierung. Du solltest auch die Möglichkeit noch haben, die Menschen, die passiv mit dabei sind, aber auch das Erlebnis haben wollen, auch involvieren zu können. Also sprich, man braucht ein bisschen Platz, damit auch andere Leute zugucken können. Auch sanitäre Einrichtungen sollten gegeben sein. Von daher, da kommen schon ein paar Quadratmeter zusammen, ohne Wenn und Aber. Auch die Technik, das ist in der heutigen Zeit natürlich immer wichtiger, sich mit Technik auseinanderzusetzen. Ich sag mal, wer gute Computergrundkenntnisse hat und sich auch nicht scheut, mal den einen oder anderen zusätzlichen Knopf zu drücken und auf eine Leiter zu schalten, um entsprechende Tracking-Systeme zu justieren, der wird auch mit dem ExoCube fertig. Zumal im Hintergrund von dem ExecCube ist ein tolles Unternehmen, ein Schweizer Startup-Unternehmen, die auch flache Hierarchien haben und mit denen kann man relativ kurzfristig über Störungen sprechen oder Sachen, die man auch gerne verbessern möchte. Denn das ist uns zum Beispiel immer ganz wichtig, wenn wir den digitalen Weg gehen. Wir wollen nicht nur die eine Komponente haben, sondern wir wollen auch gerne mitreden und auch weiterentwickeln, weil wir sind ja in einem fortwährenden Prozess und die Ansprüche von Senioren darf man auch nicht unterschätzen.
Wie nehmen die das denn an?
Der Auslastungsgrad ist sehr hoch. Also wir haben zwischen 9 und 14 Uhr von Montag bis Freitag das entsprechende Angebot für die Senioren. Und wir sind jetzt schon nach nicht einmal einem Jahr bei einem Auslastungsgrad von knapp 89%. Wahnsinn. Das ist etwas, wo wir auch gesagt haben, wow, das gefällt uns. So soll es sein. Wir haben eine Idee und diese Idee wird auch angenommen. Im Mittags-Nachmittagsbereich haben wir die Möglichkeit, als Mitarbeitende auch das Angebot zu nutzen. Wir haben eine Kooperation mit einem Sportverein hier, der knapp 3000 Mitglieder hat. Der darf in Zukunft auch das Angebot annehmen und auch eine Grundschule, die also ein Ganztagsbetreuungsangebot hat. Die haben jetzt auch bei uns an die Tür angeklopft. Da gibt es Menschen mit und ohne Mobilitätseinschränkungen und auch denen wollen wir die Möglichkeit geben, dort im Nachmittagsbereich aktiv zu werden. Denn unser Ansatz ist, klar, wir können daraus ein Profizenter-Gedankenmodell entwickeln, aber wir haben gesagt, im ersten Step, in den ersten Jahren wollen wir einfach das Thema Partizipation in den Mittelpunkt stellen. Also Leute sollen erstmal dieses Erlebnis haben, sollen gesund altern, sollen fit sein, sollen Spaß haben. Und wenn uns das gelingt, dann reden wir nachgelagert über Geld. Aber wir sind eine gemeinnützige Einrichtung und wir wollen lieber, dass die Menschen glücklich sind, als dass wir Geld von ihnen in hohem Maße
abfordern. Ja, das ist auch richtig. Also man muss ja auch von den Menschen ausgehen. Und apropos fordern und fördern, ihr habt ja nicht nur den ExaCube, sondern ihr habt ja auch, Christoph, die Caretables, ne, sind ja ganz zufällig auch im Einsatz. Ich bin ja ein ganz großer Fan davon, ehrlich gesagt, weil ich war ja mal bei Christoph in Dessau und habe dann an diesen Tables rumgespielt und habe mich dann hingesetzt und die Zeit verging einfach und ich meine, da Memory spielen und diese ganzen, das macht schon Spaß, aber es fördert ja auch kognitiv, ne, also sowohl körperlich wie auch psychisch da auch den Ball oben zu halten, ne. Wie weit seid ihr da? Könnt ihr was zum Hintergrund des Projekts erzählen?
Genau, also wir kennen den Caretable auch, wir kennen ihn mittlerweile sogar sehr gut. Wir haben mittlerweile drei von den Caretables bei uns in Hamburg. Warum? Weil den Stein ins Rollen hat eine Kollegin von mir, eine Wohnbereichsleitung, gebracht, die eine Abschlussarbeit schreiben sollte, damit sie ihre Ausbildung abschließen kann. Und da habe ich gesagt, Caretable, was ist das? Erzähl mal. Und ich fand das so spannend, hatte auch mit der Guten einen Deal gemacht und habe gesagt, wenn wir diese Fördermittel für den Caretable, für den ersten Caretable gewinnen, denn bist du diejenige, die sich in Zukunft hier im Hospital zum Heiligen Geist um die Caretables kümmert. Und auf den Deal ist sie auch eingegangen. Also ihr merkt, wir haben hier viele, viele tolle Menschen, die einem Nehmen und Geben verstehen. Und genau, tatsächlich haben wir denn den ersten Caretable angeschafft in unserem Haus Collendum da. Genau, die Akzeptanz war dort auch positiv. Das Schöne ist, wir haben hier in Summe 8 Gebäude im stationären Bereich. Sowas spricht sich natürlich rum. Das nächste Haus, das Haus Annika, das ist das größte Gebäude hier mit 132 Betten. Die haben dann auch gesagt, Mensch, okay, wie sieht's bei uns aus? Wir würden auch gerne. Warum? Weil ich glaube, dieser Caretable ist im Hier und Jetzt, aber auch in Zukunft sehr sinnstiftend für uns. Einerseits hat er die Mobilität, die Flexibilität. Wir können in verschiedenen Räumen interagieren mit den Menschen. Wir haben auch die Möglichkeit, über Tutorials den Leuten die Welt da draußen zu zeigen und sie auch unter diesem Aspekt der digitalen Teilhabe stärker zu integrieren. Und das ist für uns zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Wir freuen uns auch, dass es diese kognitiven Spiele gibt, wo die Hand-Augen-Koordination gefordert wird, wenn zum Beispiel kleine Lampignons in den Himmel steigen oder wenn Glühwürmchen einzufangen sind oder wenn auch Obst zerschnibbelt werden muss. Die Senioren finden das klasse und was ich wirklich schön finde, und das wurde mir auch so erzählt und das ist für mich absolut glaubhaft, wenn die Leute gespielt haben und denn mit einem gewissen Versatz zur Ruhe kommen und entspannen können und einfach ein Lachen im Gesicht haben. Ich glaube, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht, weil viele Menschen haben ja auch Hinlauftendenzen und fühlen sich gestresst, wenn sie in Senioreneinrichtungen sind. Und die positiven Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren so nach dem Care-Table-Spielen, war eher die Entspannung da. Und das finde ich schön. Und so soll es auch sein. Und wir sind gerade dabei. Das wird in der nächsten Woche der Fall sein. Da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, wenn ihr im schönen Hamburg vorbeikommen wollt. Wir werden unser Digitalcafé einweihen am 28. September. Dagmar Hirche wird da vorbeikommen, die Hamburgerin des Jahres 2018 auch war und einen tollen Verein hat und versucht, das Netz zu versilbern. Und sie wird bei uns vor Ort sein, wird mit dem dem Care Table zusammen und noch mit einigen anderen Sachen, die wir in unserem Digitalcafé haben werden, das Digitalcafé im Hospital zum Heiligen Geist eröffnen.
Du, und jetzt, wenn ich dir erzähle, dass Dagmar, wievielte Podcast war das, Christoph, der zweite, dritte?
Zweite oder dritte, glaube ich. Nee, der zweite war Thorsten richtig. Anstedt, der dritte
muss genau, Dagmar ich glaube, da kam Dagmar hinzu und hat uns auch erzählt, wie sie so auch ihren Verein führt und ihre Intention, ihre Motivation, ihre Vision. Kannst du etwas zum, also digitales Café hört sich ja total cool an, irgendwie so modern, innovativ, was steckt dahinter?
Genau, wir hatten jahrelang ein Internetcafé. Da standen zwei Standrechner drin, wo die Seniorinnen und Senioren die Möglichkeiten hatten, letztendlich im Internet zu surfen. Wir hatten Ehrenamtliche, die sich auch darum gekümmert haben, die dafür Fragen und Antworten zur Verfügung standen. In der Zwischenzeit auch ein bisschen getrieben durch mein Team, wozu auch unser Quartiersmanagement gehört, haben wir eine Digitalwerkstatt in den letzten Jahren aufgebaut, wo wir den Senioren gezeigt haben, was sie mit ihren Smartphones, was sie mit ihren Tablets, mit ihren Wearables machen können, wie sie miteinander verbunden werden können, wie Mehrwerte entstehen. Und jetzt kommt quasi die Zusammenkunft, sprich sowohl das Internetcafé als auch die Digitalwerkstatt werden fusioniert an einem Ort, unmittelbar in der Umgebung von unserer Bibliothek und genau mitten auf unserem Marktplatzgelände. Und dort wollen wir einfach einen Ort der Begegnung schaffen für die Menschen, die hier in der Region nicht diese Möglichkeit haben. Denn wir haben hier einfach von der Infrastruktur, also haben wir hier relativ viel im Hamburger Nordosten, aber so etwas wie ein Digitalcafé noch nicht. Und da haben wir gesagt, das muss unser Impuls sein, um die Menschen auch auf dieser Ebene zusammenzubringen. Denn dieses Voneinanderlernen ist, glaube ich, gerade in digitalen Zeiten total wichtig. Wir haben einige Gymnasien, einige Stadtteilschulen bei uns in der Umgebung. Da gibt es Ehrenamtliche, die uns gerne unterstützen möchten. Und das wäre so ein Triggerpunkt für die Leute, um sich auch mit dem Thema ältere Menschen auseinanderzusetzen und ihnen zu helfen. Denn die Hilfsbereitschaft hier in Hamburg ist schon recht groß. Also nicht nur zu geflüchteten Zeiten, sondern auch allgemein. Und das Potenzial wollen wir einfach nutzen. Und wir hoffen einfach, dass es auf Akzeptanz stößt.
Also so eine Begegnungsstätte finde ich immer super. Also es hat einen riesen Mehrwert. Ich sehe das immer im Mehrgenerationen-Aspekt, dass man eben auch versucht, junge Menschen vielleicht ehrenamtlich dort auch zu engagieren. Weil man braucht ja auch Menschen, die auch wissen, wie man so ein iPad oder so ein Tablet bedient. Toll. Also wenn wir in Hamburg sind, Christoph, sind wir am 28. in Hamburg? Das ist ja schon in 9 Tagen. Das ist ein bisschen kurzfristig.
Ich bin tatsächlich eine Woche später da, also am Wochenende vom 5. bis zum 7. oder sowas.
Und du bekommst eine exklusive Führung.
Ja, gerne. Also, die Dagmar muss ich auch noch im Real Life mal treffen. Wir haben ja jetzt auch hier angefangen, in Dessau die Versilberer Runden erstmalig auszurichten. Deswegen echt eine schöne Sache. Abgesehen vom ExaCube und abgesehen vom Care Table, was habt ihr denn noch für Digitalisierungsprojekte eigentlich so gerade in der Mache? Oder welche wurden vielleicht auch gerade abgeschlossen? Ja.
Also wir haben in der Vergangenheit auch mit einigen weiteren Startup-Unternehmen zusammengearbeitet, unter anderem mit dem Startup RetroBrain, die Memo-Box entwickelt haben. Auch ein lokaler Akteur, einer der Macher von RetroBrain, der kommt sogar hier aus der Ecke, hat irgendwann mal an der Tür von unserem Vorstandsvorsitzenden angeklopft und hat gesagt, ich habe eine tolle Idee, darf ich Ihnen die mal vorstellen? Und er war dafür empfänglich, hatte wohl einen guten Tag an dem Tag. Und daraus ist auch eine Geschichte geworden in Verbindung mit einer Krankenkasse. Ja, und das Produkt, das Endprodukt ist letztendlich die Memorobox, die wir hier auch im Einsatz haben an 5 verschiedenen Standorten, sowohl im stationären Bereich als auch im Bereich Wohn mit Zollwiss, also dem betreuten Wohnen, wo die fitteren Seniorinnen und Senioren leben. Und genau, das machen wir auch super gerne. Wir haben auch im Rahmen der Geländeentwicklung, von der ich vorhin gesprochen hatte, auch über einige Bundesministerien die Möglichkeit bekommen, sogenannte technische Assistenz in die Gebäude zu verbauen. Soll heißen, dass wir dort auch ein Informations- und Kommunikationssystem einerseits verbaut haben und andererseits auch die Wohnungssteuerung digitalisiert haben. Also sprich, man muss nicht mehr als Mensch Dinge großartig kurbeln, sondern man kann über die entsprechende Haussteuerung es steuern. Dafür gibt es an der Wand einerseits eine Steuereinheit, aber man kann mittlerweile auch über ein Tablet von seinem Bett aus etwas steuern. Das ist immer sehr positiv zu sehen, wenn man zum Beispiel mal gestürzt ist oder wenn man sich nicht so wohl fühlt, aber trotzdem die Jalousien hoch und runter fahren möchte oder Leute, die vor der Haustür stehen, auch gerne hineinlassen möchte. Das kann man in Zukunft bei uns. Das kostet Geld, das kostet sogar sehr viel Geld, aber wir sind da auch Pioniere und wollen letztendlich auch der Stadt Hamburg zeigen, dass das etwas ist, was idealerweise ganz, ganz viele Pflegeeinrichtungen in Zukunft ermöglicht bekommen. Das Geld kommt in dem Fall vom Bund und wir treten gerade sozusagen den Beweis an, dass das eine Daseinsberechtigung hat, dass das auch mittlerweile zeitgemäß wird, weil immer mehr Senioren sind mit Tablets, mit Notebooks ausgestattet und entwickeln auch eine Erwartungshaltung. Und wenn wir dieser Erwartungshaltung nicht gerecht werden, dann sagen die auch, Mensch, warum soll ich zu euch kommen? Unser primäres Ziel ist es natürlich, dass die Menschen zu Hause altern. Aber wenn sie bei uns sind, sollen sie zumindest einen Standard haben, den sie auch von zu Hause kennen und nicht diese Entfremdung. Und das ist ja bei vielen Senioren der Fall, eine Entfremdung zu erleben, indem sie auf einmal in einer anderen Welt sind und auf einmal merken, Mensch, das ist hier nur noch eine Verwahranstalt. Dieser Eindruck darf nicht entstehen und die Menschen sollen sich hier wohlfühlen. Die Leute sollen auch teilhaben am Leben und das wollen wir ihnen über diesen Weg versuchen zu ermöglichen.
Du hast vorhin das Thema Finanzierung angesprochen. Jetzt hast du erzählt, dass der Bund dieses Projekt gefördert hat. Kannst du etwas, also diese Förderprojekte, ist das, weil ihr eine Stiftung seid und dementsprechend, wenn ihr dann auch den Mehrwert und die Daseinsberechtigung darlegt, dass ihr dann auch diese Förderung bekommt? Oder wer kommt oder wer käme an solche Förderungen, wenn man solche Projekte bei sich implementieren möchte?
Na, letztendlich kommen alle an diese Förderung. Die Voraussetzungen müssen immer erfüllt werden. Mhm. Und eine der Voraussetzungen ist sicherlich der Aspekt der Gemeinnützigkeit. Sprich, profitorientierte Unternehmen werden nur unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Förderung erhalten. Wir investieren den Großteil unserer Einnahmen entsprechend wieder in die Stiftung für die Menschen. Und letztendlich braucht man, ich nenne das immer ganz umgangssprachlich, gute Schreiberlinge, eine gute Idee, ein gutes Ohr, weil letztendlich muss man den Menschen zuhören, die bestimmte Bedarfe haben. Und wenn wir es schaffen, diese Bedarfe zu decken durch Mittel, die wir selber zur Verfügung stellen können oder die wir durch Dritte einwerben, dann kann man auch mit dem Bund darüber sprechen, ob man vielleicht das eine oder andere gute Modellprojekt auf den Weg bringen darf. Aber in Summe sollte man eine gewisse Art von Demütigkeit haben und wie schon gesagt, gut zuhören. Und ja, man muss auch diese Philosophie des Antragsschreibens können. Deshalb, Christoph, du hattest es vorhin gesagt, ich bin Innovationsmanager, darf mich aber auch ein bisschen um das Fundraising hier kümmern, weil leider es viel zu viele tolle Projekte gibt, die an dem lieben Thema Geld scheitern, weil sie einfach nicht ausfinanziert sind. Und dem versuche ich mit meinem Team ein bisschen Abhilfe zu schaffen, damit die guten Projekte auch das Licht der Welt erblicken.
Du hast das vorhin so ganz nebenbei auch erwähnt mit der Memorobox. Also eine Finanzierungsmöglichkeit, die sich natürlich erschlossen haben, ist der Weg über die Krankenkassen. Das hängt in der Regel auch immer mit so einem Evaluationsprozess zusammen. Und ihr wart ja quasi eine der Geburtsstätten wahrscheinlich dieses Ansatzes, also nicht mit den Krankenkassen, aber mit der Memorebox. Lief das in Zusammenarbeit mit Universitäten ab oder habt ihr generell Kooperationen im Innovations- und Digitalbereich mit Universitäten, wo ihr verschiedene Dinge evaluiert?
Ja, wir haben die letzten Jahre sehr eng mit der Universität Hamburg zusammengearbeitet. Wir haben das Thema der virtuellen Welten versucht für uns zu erschließen. Also sprich, wir haben an VR- und AR-Projekten teilgenommen. Ich sage immer den Senioren, das ist das Ding mit der Brille, die man aufsetzt, wo man dann auf einmal in Afrika ist oder halt auch bestimmte Spiele mitentwickeln kann. Denn das haben wir letztendlich gemacht. Wir haben 3 verschiedene Spiele mitentwickelt und haben bei uns auch ein Living Lab einrichten dürfen. Und also es sind auch Universitäten aus München, aus Düsseldorf, bei uns aus Berlin auch vorbeigekommen, haben unser Living Lab genutzt, haben mit den Senioren zusammen auch bestimmte Dinge entwickelt und unter anderem auch ein Tourismusspiel. Also das war super spannend und da stehen wir auch immer gerne zur Verfügung. Nicht, weil wir als Institution das toll finden. Ja, natürlich finden wir das auch toll und wir finden es toll, wenn irgendwo unser Name steht, dass wir ein Kooperationspartner sein dürfen. Aber es ist auch so, dass die Seniorinnen und Senioren von sich aus sagen, ich bin zwar alt, aber ich möchte noch am Leben teilhaben. Und wenn ich den Forschern und Entwicklern etwas sagen darf, was für mein Leben einen Mehrwert darstellen soll, dann möchte ich auch bitte gehört werden. Und das ist quasi ein Einfordern der älteren Generation. Und da machen wir auch gerne mit. Wir haben mittlerweile so ein Pool von ungefähr 50 Seniorinnen und Senioren, die sagen, also wenn ihr mal wieder eine Universität habt, die an eurer Tür klopft, sagt doch bitte Bescheid. Und das finden wir auch klasse. Wir lernen dadurch halt auch ungemein viel. Und deshalb kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, den Wissenschaftsprojekten dran teilzunehmen, wenn es diese Evaluation gibt und die Senioreneinrichtung nicht nur als Mittel zum Zweck von der Forschungseinrichtung genutzt wird, um Fördermittel zu bekommen, weil das kann es nämlich nicht sein. Das ist mein Appell auch schon jetzt an dieser Stelle. es muss einen Mehrwert für alle Beteiligten haben und ich habe das Gefühl, dass die Zusammenarbeit mit der Universität Hamburg, also da auch stellvertretend Professor Dr. Frank Steinecke ist da zu erwähnen, ein wirklich toller Mensch mit seinem Team zusammen. Das bringt Spaß und da sind wir jetzt noch in einem Projekt noch aktuell drin und mal gucken, was die Zukunft uns bringen wird.
Ja, ich glaube, der Satz ist ein bisschen ausgelutscht, aber Tradition trifft Moderne beschreibt eigentlich eure Unternehmenskultur oder eure Organisationskultur wirklich sehr treffend. Also ich finde es echt beeindruckend, wie ihr bei dem Ausmaß oder bei der Größe immer noch so eine innovationsfreudige, offene Kultur da fahrt. Und das kenne ich von wirklich nur ganz wenigen Playern, die es da in dieser Branche eben gibt. Ihr habt da viele Erfolgsgeschichten natürlich auch. Also ich sag mal, Memorebox ist mittlerweile auch in der Branche bekannt. ExoCube funktioniert extrem gut mit dem hohen Auslastungsgrad. Gibt es denn trotzdem ab und zu auch mal Projekte, die nicht gut funktionieren? Also wo ihr zumindest andere Erwartungen hattet, die dann nicht erfüllt wurden?
Genau, wir haben gerade jetzt über die vielen guten Beispiele gesprochen. Natürlich gibt es auch einige Beispiele, wo ich auch sage, Mensch, wenn wir das im Vorwege gewusst hätten oder wenn wir im Laufe eines Projekts stärker nachjustiert hätten, hätten wir die Projekte auch erfolgreich gestalten können. Also es gibt viele Projekte, die bei uns auch nicht klappen. Viele IT-Projekte, woran liegt das? Das liegt meistens daran, dass wir unseren Auftrag nicht richtig formuliert haben, beziehungsweise wir mit Menschen sprechen aus der IT-Branche, die ihre Sprache sprechen und nicht die Sprache der Pflege und wir quasi denn aneinander vorbeisprechen. Und das denn einzufangen und kommunikativ wieder auf denselben Nenner zu bringen, das dauert seine Zeit, ist letztendlich auch mit Geld verbunden, weil die Beratertage natürlich dann auch nochmal zu bezahlen sind. Das tut mir immer leid für den Berater einerseits, nicht, weil er dadurch mehr Geld verdient, sondern weil er dann auch in der Kritik steht von uns, weil er im Vorwege hätte vielleicht auch anders fragen können. Wir aber auch vielleicht hätten diejenigen sein müssen, die einfach nochmal kritisch hinterfragen, hast du das Lasten- und Pflichtenheft richtig formuliert, finden wir uns dort wieder. Und gerade wenn wir wir bei uns in der Organisation in IT Software und Hardware einführen, haben wir häufig damit zu leben, dass das ist da sehr ruckelt. Und das haben wir einerseits bei der Einführung unseres Mitarbeiterportals gemerkt, andererseits aber auch bei unserer Pflegedokumentation und auch bei anderen Themen. Ich glaube, wir könnten in Summe ein bisschen weiter sein in unserem Entwicklungsprozess, nicht gegenüber den Senioren im Speziellen, sondern letztendlich als Organisation, die sich auch entwickeln muss, auch im stationären Bereich. Ich glaube, da haben wir noch viele, viele Möglichkeiten, gerade Pflegekräfte zu befähigen, mit Handhelds oder Tablets in den Räumlichkeiten umherzugehen, die Eingaben schneller zu tätigen, auch Analysen mal zu fahren, auch bestimmte Informationen zu generieren. Das Thema Big Data ist bei uns natürlich ein Thema. Wir respektieren den Datenschutz, aber wir nutzen unsere Daten, die wir auch wirklich nutzen dürfen, noch nicht richtig. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir besser werden, denn die Pflegekräfte, auch wenn ich derjenige bin, der in der Verwaltung arbeiten darf und es nur höre und viel zu selten erlebe, ich möchte mit den Pflegekräften in der heutigen Zeit einfach nicht tauschen, weil nicht nur der Fachkräftemangel vorhanden ist, sondern das Arbeitspensum von den Kolleginnen und Kollegen ist einfach enorm hoch. Wenn dort Technik assistieren kann, helfen kann, entlasten kann. Ich glaube, dann haben wir was gewonnen und da müssen wir noch unsere Hausaufgaben machen. Bei der einen oder anderen Sache gelingt uns das. Auch während der Corona-Zeit haben wir es geschafft, durch digitale Maßnahmen es zumindest zu ermöglichen, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht immer zur Haustür rennen müssen, sondern da haben wir so bestimmte Check-in-Systeme entwickelt. Wenn ich mir überlege, wie wir unser Testzentrum entwickelt haben und welche digitalen Maßnahmen wir da entwickelt haben, das hilft in Summe schon. Aber, und da bin ich auch ganz ehrlich, für so eine große, tolle Nation wie Deutschland, in der wir leben, würde ich mir wünschen, dass wir in unserer Mikrokosmos-Pflegeeinrichtung einfach auch noch ein bisschen besser uns auch digital aufstellen. Aber ich gebe da nicht auf. Ja. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt. Genau, wir müssen einfach nur daran arbeiten und auch die entsprechenden Möglichkeiten erhalten.
Ja, wir brauchen standardisierte Infrastrukturen für ganz Deutschland. Das, und auch gefördert, also Förderungen, wirklich auch Subventionen, weil finanziell ist das immer ein großes Thema. Nisa, ihr habt ja eine eigene Pflegeschule. Und ich habe mal gelernt, weil ich komme ja auch nicht aus der Pflege, ich habe mal gelernt, dass Digitalisierung auch in der Pflegeausbildung beginnt, weil gerade da das Mindset und der Umgang, das sind ja auch wichtige Vorboten, ne, die man dann eben dann im Alltag dann auch entsprechend anwendet. Hebt ihr euch da in der Pflegeschule irgendwie ab? Also nutzt ihr da bestimmte digitale Komponenten, die andere Pflegeschulen nicht nutzen?
Die Frage, Giovanni, kann ich dir gar nicht so genau beantworten. Also ich habe zwar auch mit meiner Kollegin der Leitung der Altenpflegeschule einen regen Kontakt. Wir werden zum Beispiel zum Monatsbeginn Oktober ein großes Geflüchtetenprojekt starten, wo wir auch versuchen, Menschen, die aus der Ukraine zu uns gekommen sind, durch Expresssprachkurse zu befähigen, eine Ausbildung bei uns zu Pflegekräften zu machen. Die wollen, die Lust haben, auch hier zu bleiben und nicht in ihr Heimatland zurückkehren wollen. Von daher bin ich schon mit denen im Austausch. Wir reden auch hin und wieder über das Thema Digitalisierung der Pflege, auch gerade gegenüber den Azubis. Ich glaube, das ist noch ein weiter Weg. Ja, es ist eine Komponente, die in den Lehrinhalten vermittelt werden soll. Wir müssen aber erstmal gucken, dass diese Infrastruktur, die wir dafür brauchen, auch vorhanden ist. Da hat uns die Corona-Zeit geholfen, ohne Wenn und Aber, dass wir stärker technisieren und dass wir bestimmte Plattformen nutzen, um uns auszutauschen, Informationen verfügbar zu machen. Das hat uns geholfen, ja. Allerdings muss man auch gucken und ehrlich sein, mit welchen Menschen wir es zu tun haben. Und ja, die benutzen alle Smartphones, aber im Pflegealltag, die Anwendung von digitalen Medien, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Und deshalb sind die Inhalte in der Pflegeschule entsprechend noch nicht so schwerpunktmäßig besetzt. Ich würde mir da tatsächlich schon ein bisschen mehr wünschen, bin ich ganz ehrlich. Wir sind da auch im Austausch. Aber ich glaube, die Pflegebranche braucht noch ein bisschen Zeit. Ja, ich hoffe, dass es eine Generationenfrage ist, denn wenn auch die Azubis fordernder werden und sagen, ich möchte das haben, ich brauche das, ich hoffe, dass da einfach auch die Bildungsträger uns mehr Möglichkeiten geben und natürlich die Lehrkräfte auch diejenigen sind, die diese digitalen Medien zum Einsatz bringen. Wir haben relativ junge Lehrkräfte, die probieren es immer mehr. Aber ich glaube, wir brauchen noch 2-3 Jahre, um da wirklich den Durchbruch zu erzielen.
Ja. Wir wurden tatsächlich mal eingeladen, also schon öfter mal in die Pflegeschulen und durften da mal an einer Unterrichtsstunde teilnehmen und mal den Care-Table zeigen und so über das Thema moderne Betreuungslösungen sprechen. Das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, muss ich echt sagen.
Absolut, absolut. Ich glaube, es ist auch total sinnstiftend, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube auch dieses Thema Interaktion, und dafür ist der Care Table auch prädestiniert, die Memo-Box, weitere gute Entwicklungen, die auch aus Deutschland kommen, nur sie müssen genutzt werden. Unser Fokus ist immer darauf, die sozialen Betreuungskräfte zu überzeugen, Mensch, das ist doch eine tolle Sache, baut es in euren Alltag mit ein. Denn ich glaube, nur so geht es. Die Pflegekräfte haben eigentlich einen anderen Schwerpunkt in ihrer Arbeit. Die können auch darauf verweisen, aber es sind eher die Betreuungskräfte und die ehrenamtlichen Unterstützenden, die dort in die Verantwortung genommen werden sollten. Und die machen nicht unmittelbar eine Ausbildung bei uns. Das ist so die Krux an der Sache. Aber die Pflegekräfte, auch für die was Gutes zu tun, da gibt es auch Mittel und Wege. Aber das ist leider noch ein steiniger Weg, wie schon gesagt.
Bleiben wir guter Dinge. Alles, was einen Mehrwert bringt, wird sich hoffentlich auch durchsetzen, solange es eben auch finanziell tragfähig ist und ja, wie du schon sagtest, Nisa, die Leute das auch nutzen, ne? Weil sonst kann sich das ja auch nicht weiterentwickeln.
Absolut, ja.
Mensch, das HZHG ist ja eure Abkürzung, Hospital zum Heiligen Geist. Vielen Dank, Nisa. Das war so ein toller Einblick in eure Strukturen, auch in deinen Berufsalltag. Also wir müssen diesen Podcast unbedingt nochmal wiederholen, um zu gucken, wo das HZHG in einem Jahr steht, Christoph, oder?
Auf jeden Fall.
Ich freue mich drauf. Also immer gerne wieder, hat Spaß gebracht mit euch beiden. Und genau, ich wünsche euch alles, alles Gute für das Podcast-Format.
Ja, Dankeschön und euch noch einen schönen Tag.
Bis bald.
Danke.
Ciao, ciao. Alles Gute. Ciao, ciao.